Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
In den vergangenen Monaten lag der Fokus der Finanzmarktakteure stark auf Deutschland. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir am 23. Februar Wahlen hier in Deutschland hatten und im Rahmen der Sondierungs- bzw. Koalitionsgespräche Vereinbarungen getroffen wurden, die dazu geführt haben, dass ein neues Schuldenpaket in Milliardenhöhe, also 500 Milliarden Schuldenpaket, beschlossen wurde. Gleichzeitig wurden auch höhere Ausgaben auf EU-Ebene beschlossen. Hier ging es um höhere Verteidigungsausgaben und um die Unterstützung der Ukraine. Italien ist in diesem Zusammenhang ein wenig in den Hintergrund getreten. Üblicherweise sind die Risikoprämien, die italienische Staatsanleihen zum Beispiel gegenüber deutschen Bundesanleihen bieten, relativ hoch. Im Moment für 10-jährige Papiere ist der sogenannte Spread, also der Risikoaufschlag von italienischen Staatsanleihen zu Bundesanleihen, bei etwa 110 Basispunkten. Das ist im historischen Vergleich nicht viel. Darüber hinaus haben die Bankanleihen und Covered Bonds, also gedeckte Bankanleihen aus Italien, auch eine bessere Performance hingelegt als der jeweilige Gesamtmarkt. Anleger scheinen im Moment relativ viel Optimismus bezüglich Italien zu haben, aber ist das gerechtfertigt? Darüber spreche ich heute mit Verena Kaiser, Senior Analystin für Covered Bonds, und Sophia Oertmann, Senior Analystin für Staatsanleihen. Hallo Sophia.
Hallo Jörg.
Hallo Verena.
Hallo Jörg.
Schön, dass ihr da seid. Was ist eigentlich der Grund, Sophia, dass Italien im Moment am Staatsanleihenmarkt so gut dasteht?
Dafür gibt es verschiedene Aspekte, die sich dann auch gegenseitig verstärken. Fangen wir mal an mit der Außenpolitik. Da ist Regierungschefin Meloni sehr konsensorientiert auf EU-Ebene. Man hatte ja vor ihrer Amtszeit doch einige Zweifel. Meloni zeigt sich aber auch in den letzten Monaten und Jahren als klare Ukraine-Unterstützerin. Und das ist natürlich auf EU-Ebene auch etwas sehr Wichtiges, das aktuell zählt. Sie hat auch gute Beziehungen zu US-Präsident Trump und zu Elon Musk. Das ist natürlich irgendwo Chance und Risiko zugleich. Sie hatte sich da sicherlich eine wichtige Position als ja auch zentrales Sprachrohr vielleicht der EU erhofft. Aber da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Zuletzt haben sich die Fronten da ja eher wieder verhärtet. Das heißt, es kann auch ein Risiko werden. Abgesehen von der Außenpolitik war aber auch die Innenpolitik zuletzt eigentlich ganz positiv, oder zumindest sagen wir mal das, was wir außerhalb von Italien davon wahrnehmen. Erstmal hat Meloni ja jetzt für italienische Verhältnisse mit rund 2,5 Jahren schon eine enorm lange Regierungszeit, und die Zustimmung zur Regierung ist auch wirklich erstaunlich. Also die Regierungsparteien sind nach wie vor in Umfragen sehr, sehr stark, und es dringen kaum negative Schlagzeilen aus Italien raus, denn die klassische rechtspopulistische Politik, die wird wirklich in der Innenpolitik umgesetzt, und da bekommen wir im Ausland und an den Finanzmärkten dann gar nicht so viel von zu spüren. Was man aber als letzten entscheidenden Punkt noch sagen muss, und das überwiegt vielleicht auch in Summe, ist, dass wir allgemein aktuell am Markt und auch am Staatsanleihemarkt da eine sehr geringe Risikoaversion sehen. Und zwar sehen wir eine Spread-Harmonisierung, dass also die Risikoaufschläge diverser Emittenten gegenüber deutschen Bundesanleihen immer näher zusammenrücken, dass die Investoren also gerade das Risiko nicht scheuen. Und von dieser allgemeinen Entwicklung profitiert Italien natürlich ganz enorm. Die wichtigen Themen, die wir am Markt haben, wirken sich vor allem auf die Zinsen und nicht so sehr auf die Spreads aus. Aber das ist natürlich ein Faktor, wo man sehr schwer sagen kann, wie lange der anhält. Das heißt, da sollte sich Italien natürlich nicht langfristig drauf verlassen, dass die Risikostimmung so positiv bleibt.
Die Risikoaufschläge, Spreads, sind nicht so, also sind relativ gering zwischen Italien und Deutschland. Da hatte ja Deutschland mit dem neuen Schuldenpaket, was jetzt beschlossen wurde nach den Bundestagswahlen am 23. Februar, da aufgeholt. Sonst war ja Italien immer das Land, wo über Budgetdefizite gesprochen wurde und hohe Verschuldung. Spielt das im Moment überhaupt keine Rolle? Also interessiert das Ich meine, oder ist das Budget auf einmal so viel besser geworden in Italien?
Beide Punkte sind nicht ganz falsch. Also tatsächlich ist es so, dass sich die italienischen Budgetzahlen zuletzt verbessert haben. Wir hatten jetzt 2024 ein Budgetdefizit von voraussichtlich 3,5% ungefähr. Damit sind wir ja schon gar nicht mehr so weit weg von der Maastricht-Grenze von 3%. Man muss aber auch ganz klar sagen, Italien ist aktuell nicht im Fokus. Es gab viele Jahre, da war Italien immer unser Hauptsorgenkind. Dann gab es Jahre, da war das Griechenland. Aber zuletzt ist es natürlich ganz klar Frankreich, wo wir fast täglich neue Schlagzeilen kriegen und man nicht weiß, wann wahrscheinlich im zweiten Halbjahr dann Neuwahlen stattfinden, also wie lange die Regierung in Frankreich noch hält. Und davon profitiert Italien natürlich, dass sie ausnahmsweise mal nicht so im Rampenlicht stehen. Wie gesagt, das Budgetdefizit ist auch besser geworden. Allerdings haben wir aktuell eine bisschen divergierende Entwicklung zwischen Budgetdefizit und Schuldenstandsquote. Denn das Budgetdefizit war vor allem in den Jahren 21, 22, 23 hoch. Die Schuldenstandsquote wird aber erst jetzt 24, 25, 26 stark ansteigen. Und das hat etwas mit einer Entscheidung zu tun, wie der sogenannte Superbonus, also dieses massive Konjunkturprogramm zur energetischen Sanierung von Gebäuden, wie das erfasst wird. Und da fällt eben die Erfassung, die buchhalterische Erfassung im Budgetdefizit und in der Schuldenstandsquote zeitlich auseinander. Das heißt, der ein oder andere wird sich wundern, warum gerade dann jetzt oder in den nächsten 2-3 Jahren die Schuldenstandsquote stark ansteigt, wahrscheinlich auch auf 140 oder mehr Prozent im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, obwohl das Defizit sich eigentlich verbessert hat. 3,5% Defizit klingt jetzt gar nicht so schlecht. Man muss aber auch sehen, wie sich dieses Defizit zusammensetzt. Und Italiens großes Problem ist, dass die Zinsausgaben bei ungefähr 4% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Das heißt, Italien muss ohne Berücksichtigung der Zinsausgaben also schon einen Primärüberschuss generieren, um sich das Ganze mit den aktuellen Zahlen so überhaupt leisten zu können. Und das heißt natürlich ganz klar, dass das Geld dann an anderer Stelle fehlt. Also wenn ich so viel für Zinsen ausgeben muss, kann ich natürlich nicht viel investieren. Das schwächt dann natürlich auch mittelfristig meine Wachstumsaussichten. Und nur mal, um diese 4% von Italien ins Verhältnis zu setzen, Deutschlands Zinsausgaben liegen bei 1% des BIP und die von Frankreich bei 2,5%. Also da sehen wir schon noch enorme Unterschiede.
Ja. Ist schon krass. Wachstum hattest du angesprochen, da fällt mir jetzt spontan ein, morgen ist T-Day, wir hatten ja schon in der Vorbesprechung kurz drüber gesprochen. Die Zölle, die US-Zölle können verheerend wirken auf das Weltwirtschaftswachstum. Es wird ja jetzt schon in den Nachrichten zumindest drüber gesprochen, dass der internationale Freihandel, so wie wir ihn kennen, jetzt durch die anstehenden US-Zölle, so wie sie jetzt absehbar sind, praktisch in Frage gestellt wird oder deutlich verliert. Auch Italien exportiert ja über den großen Teich. Wie stark könnte das Wachstum durch das neue Zollregime beeinflusst werden und letztlich, wie stark könnte das dann auch den fiskalpolitischen Spielraum der italienischen Regierung einschränken?
Ja, du sagst es, Italien gehört auch zu den Ländern in der Eurozone, die sehr stark von möglichen neuen oder höheren Zöllen bei dann Exporten in die USA betroffen sind. Deutschland ist da ja auch stark betroffen und bei Italien ist es auch so, dass die Summe der Exporte in die USA ungefähr 3% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen und 11% der gesamten Exporte Italiens gehen in die USA. Also das sind schon massive Zahlen. Und allgemein kommt diese Zolldrohung natürlich jetzt in einem Umfeld, wo sich die Wirtschaft eh schon nicht so gut entwickelt. Italien ist zwar in den letzten Jahren stärker gewachsen als Deutschland, hat aber strukturell eigentlich einige Probleme, die doch recht ähnlich sind. Also auch in Italien schwächelt die Industrie, auch in Italien schwächelt vor allem der Exportmarkt, was dann natürlich wiederum auch an schwächerer Nachfrage aus Deutschland liegt. Und wenn dann jetzt noch die Zölle obendrauf kommen, ist das natürlich keine gute Mischung. Und der große Unterschied liegt jetzt darin, und da kommen wir dann wieder zum Fiskalausblick, dass die italienische Regierung jetzt natürlich nicht die Mittel und nicht den Spielraum hat, um ein massives Fiskalpaket wie in Deutschland auf den Weg zu bringen. Und damit dann natürlich auch der Wachstumsausblick für die nächsten Jahre nicht so gut ist. Für 2024 hatten wir jetzt wahrscheinlich, ist noch nicht ganz bestätigt, aber ein reales Wachstum von 0,5%. Auch 2025 könnte es in Italien zumindest noch stärker sein als in Deutschland mit erwarteten 0,4%. Aber wir sehen hier schon das schwierige Umfeld. Und 2026 dürfte Deutschland dann sogar wieder stärker wachsen als Italien oder vielleicht sogar deutlich stärker, weil wir dann in Deutschland erwarten, dass dieses massive Fiskalpaket sich im Wachstum widerspiegelt. Und in Italien ist dies eben nicht der Fall, obwohl wir auch in Italien eine Steigerung der Verteidigungsausgaben dringend bräuchten. Italien zählt in der Eurozone zu den Ländern mit den geringsten Verteidigungsausgaben von ungefähr 1,5% des BIP. Aber wie gesagt, der Spielraum ist nicht vorhanden und die italienische Regierung erwägt da andere Mechanismen. Also zum Beispiel schlägt sie vor, dass man auf EU-Ebene einen Garantiemechanismus etablieren könnte, um private Investitionen in die Verteidigung zu fördern. Und das zeigt schon, dass eben von staatlicher Seite wahrscheinlich nicht mit viel gerechnet werden kann.
Interessant, vielen Dank. Ich würde auch gerne über Bankanleihen sprechen und Verena, dafür bist du heute hier. Wir haben gerade schon gehört, dass bei den italienischen Staatsanleihen viel Optimismus gerade unter den Marktteilnehmern anscheinend da zu sein scheint. Wie sieht das mit den Bankanleihen aus?
Ja, also generell kann man schon davon sprechen, dass der Bankenmarkt sich insgesamt gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Von uns werden in Italien ja zwei Banken gecovert, nämlich Intesa San Paolo und UniCredit, auf die ich mich jetzt auch im Folgenden beziehe. Sowohl Intesa als auch UniCredit konnten die Nettogewinne in den letzten Jahren steigern und erzielten 2024 sogar Rekordergebnisse, sodass die Banken im Durchschnitt sogar überdurchschnittlich rentabel im Vergleich zu anderen Banken waren. Der Grund dafür ist die gestiegene Rentabilität. Die EZB, wie wir alle wissen, hat seit 2022 die Leitzinsen wieder angehoben und daher konnten auch die beiden Banken von gestiegenen Zinsen profitieren, also von den Nettozinserträgen. Gleichzeitig mussten sie aufgrund der verbesserten Kreditqualität eben weniger Risikovorsorge bilden und das alles zusammen hat dann eben zu der positiven Entwicklung geführt. Die beiden Banken sind auch in ihren Prognosen für das aktuelle Jahr optimistisch. Sie gehen davon aus, dass zwar die sinkenden Zinsen den Margendruck erhöhen werden, sie sind allerdings optimistisch, dass es weiterhin positive Volumeneffekte im Kreditgeschäft geben wird, dass das Provisionsgeschäft wachsen wird, sie von Effizienzsteigerung profitieren und auch von niedrigeren Risikokosten. Die gute Entwicklung der Banken lässt sich insgesamt auch an der Performance im Sekundärmarkt erkennen. Die Risikoprämien der Senioranleihen sowohl von Intesa als auch von UniCredit haben sich in den vergangenen Monaten bereits deutlich eingeengt und sogar besser als der Gesamtmarkt insgesamt entwickelt. Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten die Risikoaufschläge auch bis Ende 2025 noch moderat sinken werden. Und für italienische Bankanleihen sind wir hierbei besonders optimistisch und erwarten sogar, dass die sich noch stärker eng werden als der Gesamtmarkt insgesamt. Also sie dürften damit ihre Outperformance fortsetzen.
Senioranleihen sind ja unbesicherte Bankanleihen, aber es gibt ja auch sowas wie besicherte Bankanleihen, Covered Bonds. Wie sieht das da bei den italienischen Banken aus?
Ja, auch italienische Banken nutzen die beliebte Anleiheklasse Covered Bonds ganz gerne. Aktuell gibt es 12 italienische Banken, die gedeckte Anleihen im Benchmark-Format, also großvolumige Anleihen, ausstehen haben. Allerdings waren sie in diesem Jahr bislang noch relativ zurückhaltend. Also wir haben in diesem Jahr nur zwei Anleihen im Benchmark-Format gesehen. Das ist insofern bemerkenswert, weil im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor, also das heißt 23, 24, sehr viele gedeckte Anleihen aus Italien begeben wurden. Der Grund dafür ist, dass die italienischen Banken insbesondere in den Jahren 2020 bis 2022 vermehrt auf die günstigen Zentralbankkredite zurückgegriffen haben. Und diese standen dann in den Jahren 23 und 24 zur Rückzahlung eben wieder an. Und das haben sie dann vermehrt darüber refinanziert, indem sie gedeckte Bankanleihen wieder ausgegeben haben. Interessant ist bei italienischen Covered Bonds im Euro-Benchmark-Format auch, dass sie alle über ein Doppel-A3 oder Doppel-A-Rating verfügen. Im Vergleich dazu, die Mehrzahl aller weltweit umlaufenden Covered Bonds wird mit einem Dreifach-A-Rating bewertet und der Grund hierfür ist eben, dass die italienischen Emittenten oder einige davon eben durch das Staatsrating, also das Country Ceiling, begrenzt werden. Das würde bedeuten, dass würde das Staatsrating eben angehoben werden. Um eine Stufe könnte es je nachdem bei dem einen oder anderen Emittenten auch den Weg für eine Ratinganhebung ermöglichen. Covered Bonds sind im Vergleich zu Staatsanleihen auf einem etwas günstigeren Niveau, also sie notieren etwas höher. Die Aussage lässt sich generell auch für italienische Covered Bonds treffen, allerdings nur für Covered Bonds mit einer Laufzeit von weniger als 5 Jahren. Da hat eine gewisse Umkehr stattgefunden, also länger laufende Covered Bonds notieren teilweise unter dem Niveau der Staatsanleihen, also damit auf einem teureren Niveau. Und der Grund dafür ist insbesondere die fehlende Liquidität im Markt. Also es gibt nur sehr viel wenige Covered Bonds, die eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren aufweisen. Und das hat eben dazu geführt, dass die italienischen Staatsanleihen auf einem höheren Niveau notieren, weil von denen auch viel mehr ausstehend sind, während Covered Bonds mit längeren Laufzeiten eben kaum gehandelt werden und sie daher auf einem insgesamt teureren Niveau notieren. Generell lässt sich noch zu der Spread-Entwicklung der italienischen Covered Bonds sagen, dass sie sich in den letzten Monaten ebenfalls wie die unbesicherten Bankanleihen gut entwickelt haben. Im Vergleich zu den anderen Ländern notieren sie insgesamt auf einem vergleichsweise hohen Spread-Niveau. Allerdings haben sie sich in den letzten Monaten bzw. auf Jahressicht stärker als der Gesamtmarkt eingeengt. Wir gehen davon aus, dass auch in den nächsten Monaten sich die Covered Bonds-Spreads weiter einengen werden und sich die italienischen Anleihen in diesem Umfeld ähnlich wie der Gesamtmarkt positiv entwickeln werden.
Es scheint also relativ viel Optimismus schon eingepreist zu sein im Markt für italienische Anleihen. Wie sieht es denn insgesamt aus? Ist der Optimismus unter den Investoren tatsächlich gerechtfertigt?
Ja, also wir haben ja jetzt gehört, dass in allen drei Segmenten, also für Staatsanleihen, Bankanleihen und auch Covered Bonds, eine gute Performance in den letzten Monaten zu erkennen war. Insbesondere für die gedeckten und auch die unbesicherten Bankanleihen sind wir ja weiterhin optimistisch und erwarten, dass sich die Risikoaufschläge bis Jahresende weiter einengen werden. Insbesondere für italienische unbesicherte Bankanleihen gehen wir ja sogar davon aus, dass sie sich noch besser als der Gesamtmarkt entwickeln werden, während wir für die italienischen Covered Bonds eine Entwicklung im Gleichschritt mit dem Gesamtindex erwarten. Etwas anders sieht es dann doch bei den Staatsanleihen aus. Hier halten wir das aktuelle Spread-Niveau dann für gerechtfertigt. Allerdings bestehen dann längerfristig doch gewisse Risiken, wie wir eben gehört haben, in der Fiskalpolitik oder auch in den Wachstumsaussichten. Außerdem besteht auch hier das Risiko, dass es neue Wahlen in Frankreich geben könnte, was wiederum dann auch die italienischen Staatsanleihen unter Druck bringen könnte. Also alles in allem für Bankanleihen und Covered Bonds, wie gesagt, doch ein gewisser Optimismus, während wir bei den italienischen Staatsanleihen dann doch auch gewisse Risiken sehen.
Vielen Dank euch beiden. Das ist alles, wofür wir heute noch Zeit hatten. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 1. April 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.